Nachhaltigkeit oder nachhaltig leben halt voll von deiner Umwelt abhängt. Also dass nachhaltig leben auf Grönland nicht das bedeutet wie nachhaltig leben in Berlin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke. Jetzt hätte ich schon wieder gesagt, Uncovered Podcast. Alles muss raus, Podcast. Es geht wahnsinnig hektisch voran. Das Klappern, was ihr gerade im Hintergrund hört, ist Kaspar Dudek, der sich das Headset gerade aufsetzt.
Wir sind doch noch gar nicht so weit, Thilo.
Denn es gibt noch einen dritten Talk-Gast, Leo. Props gehen hier an Leos Mutter raus.
Leos Mikrofon hat noch nicht mal einen Akku drin.
Ja, aber Leo hat ja, Leo ist, muss geduldig sein. Ich wollte jetzt einfach schon mal anfangen, weil es ist nämlich 23:05 Uhr und Nils Nische Augustin muss diesen Podcast dann auch noch hübsch machen um 1 Uhr nachts. Denn heute ist Montag und morgen um 0 Uhr, nee, eigentlich in einer Stunde muss dieser Podcast ja online sein.
Ja, das lassen wir ihn mal schön morgen früh machen.
Ja, weißt du, ist 3 Minuten kein Volontär mehr bei uns in der Firma und schon jetzt Ansprüche stellen. Denn Kaspar Dudek ist nämlich jetzt nach 2 Jahren ein fertiger Volontär, oder? Ist es schon soweit?
Das ist Quatsch. Bis September bin ich noch Volontär.
Das ist in meiner Zeitrechnung vorbei. Wenn man nämlich 40 ist, dann vergeht die Zeit rasend schnell. Und ich lege mich mit meinen Straßensachen auf Kaspar Dudeks Bett.
Sehr schön. So, genau auf die Seite, auf der ich schlafe.
Das finde ich gut. Aber ich habe frische Straßensachen an.
Das ist gut.
Ja, wir sind in Italien, in Vicenza. Leo bringt mir gerade eine Cola Zero ans Bett. Finde ich auch ganz toll. Eine schöne warme Cola Zero.
Kühlschrank.
Eine schöne warme Cola Zero aus dem Kühlschrank. Und wir drehen, jetzt sind wir wieder an diesem Punkt bei Uncovered-Drehs und beziehungsweise Thema, das wird kein Uncovered, sondern ein größerer Film. Wir sind so an diesem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr darüber reden dürfen, was wir eigentlich machen. Ich hatte mit,
so, dürfen wir nicht drüber
ja, ich habe mit Boris, dem Redakteur dieses Films, darüber gesprochen, der auf einer Idee ja basiert, die ich vor einem Jahr hatte, dürfen wir darüber reden. Und er meinte, das ist so einzigartig, dieses Thema, und so unberichtet, dass er nicht möchte, dass wir darüber sprechen.
Hm.
Weil ich habe hier irgendein Störgeräusch.
Ein Störgeräusch?
So ein ganz leises Brummen im Hintergrund, aber das ist, glaube ich, einfach...
Ne, mein Handy.
Ja.
Handy ist aus?
Eigentlich ist es egal.
Ich hatte mein Handy direkt neben der Funk.
Ja, das hat man gehört tatsächlich. jetzt müssen wir mal gucken. Die Angel ist verbunden. Sag mal was rein, Leo.
Hallo?
Nee, kommt nichts an. Du musst, glaube ich, noch die...
Du musst die Phantomspeise noch anmachen.
Hallo?
Du musst gedrückt halten, bis es grün blinkt. Genau, so, jetzt.
Ja, ich höre dich, Leo. Hallo. Sehr schön. Herzlich willkommen, Leo, in diesem Podcast.
Vielen Dank.
Ich glaube, du musst es eher so machen wie so Vox Pops auf der Straße. Du musst
reinsprechen.
Das Geile ist auch, dass jetzt Leo uns beide komplett aus... Also ich höre mich über Leos Mikro. Und dich höre ich auch über Leos Mikro.
Das ist ja ein Richtmikro, das dürfte eigentlich.
Nee, das hat so eine Blase. Das nimmt auch noch das Besondere an diesem Mikro. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der langweiligsten Folge des Alles muss raus Podcast. Es wird in dieser Folge nichts verhandelt werden.
Also und wenn eine Richtcharakteristik
und gleichzeitig Raum, genau.
Zack. Toll.
So ist ganz toll. Also du klingst wie aus dem Studio jetzt. genau, also wir waren gerade Abendbrot essen, wie belanglos können wir sein, dieser Podcast, ja, wir waren gerade Abendbrot essen, haben dort festgestellt, dass wir ja diese Energie, die wir während des Redens, während des Abendbrots, sollten wir in diesen Podcast investieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beide mich mal updatet, was so politisch in den letzten, und was ist, ich bin jetzt gerade aus Afghanistan direkt nach Italien gereist, was ist so passiert in dieser Welt?
Die politische Situation in Italien.
Haben wir noch Demokratie in Deutschland?
Darüber lässt sich ja streiten. Mein Stiefvater in Spee würde sagen, das hat noch nie Demokratie gegeben, das ist für mich keine Demokratie, das ist hier alles Schein.
Das ist so ein BRD, GmbHler?
Nee, das ist so ein, das ist ein, das ist so ein unzufriedener Ostler.
Was soll denn das schon wieder heißen? Wie, deine Freundin ist ein Ossi?
Die ganz komplette Familie meiner Freundin ist Ossi. Sie ist aber im Wedding geboren.
Ach ja, die sind ja so jung, die Menschen heutzutage.
Ja, die sind jung.
Warum, aber wie kann man denn aus dem Osten kommen und im Wedding geboren sein?
Indem du nach der Wende geboren wurdest.
Ja, aber ein Ossi zieht ja nicht in Wedding, gebiert sein Kind
doch
dort und geht dann wieder in den Osten.
Naja, ist ja, sind ja auch nicht wieder direkt in den Osten gegangen. Der Vater lebt jetzt wieder in Pankow.
Ja, klingt nach Pankow.
Die Mutter, Ossi, lebt im Westend.
Dann ist sie oh, kein, dann hat sie komplett ihre Ost-Identität verwirkt. Also die Eltern sind getrennt, willst du damit sagen?
Ja.
Ja. Ja, also sowohl, weil ich...
Tut mir leid, dass ich über die familiäre Situation deiner Eltern
spreche. Sag nochmal den Namen deiner Freundin. Und damit ist wohl, würde ich sagen, belegt, dass sie aus dem Osten kommt. Tyra und ihr Bruder Marcel und ihr Halbbruder Kevin.
Rom.
Ja. Ich finde ja, ich habe ja deine Freundin mal kennengelernt.
Mhm.
Ich finde ja, sie verkörpert schon auch sehr Wedding.
Was soll das sein?
Jetzt habe ich, als ich es laut ausgesprochen habe, hatte ich Angst, dass du die Gegenfrage stellst. Was soll das denn heißen? Na, sie ist sehr auf Zack.
Auf Zack.
Ich finde, sie hat sowas wie meine Sportlehrerin. Ich habe so, die kommt auch aus West-Berlin und die hat auch so, ich hab ja lustigerweise über meine Sportlehrerin auch im Buch geschrieben, alles muss raus, das so wie der Podcast heißt, kann man jetzt kaufen. Bei meiner Mutti kann man es auch signiert kaufen. Die hat, seine Freundin ist wie meine Sportlehrerin, das sind so Frauen, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass wenn ich so 17 auf der Klassenfahrt zu der gesagt hätte, willst du mit mir tanzen, dass die mich so stark schlägt, dass ich ins Krankenhaus muss. Das traue ich deiner Freundin zu und meiner Sportlehrerin.
Meine Freundin würde sofort mit dir tanzen.
Oder mir eine knallen. In meiner Vorstellung würde ich mir vorstellen, dass sie mir eine knallt.
Da macht sie einen komischen ersten Eindruck.
Hau ab, du Mathe-Nerd. Ja, das zu deiner Freundin.
Ich frage sie mal, ob
sie mir eine ballern würde, wenn ich sie gefragt hätte.
Eine ballern.
ja, und wir sind jetzt hier in Italien. Wir essen tatsächlich sehr gut. Jetzt nach 3 Wochen Afghanistan, finde ich, ist es ein sehr, sehr, also ich muss, das ist so, ich finde es so lustig, dass so sehr viele Ü40-Männer und auch Frauen irgendwann auf so italienisches Essen, auf so darauf so kommen und das ist so, la deutsche vita, ba, bidi, bu, bidi, bu, bidi, ba, bidi. Das ist so das beste Essen ist, was man essen kann und es ist einfach auch gut.
Erst mit 40. Das ist
verdammt gut. Ja, wollte ich auch.
Ja, ich hatte vorher.
Bei mir hat das deutlich früher eingesetzt. Ich weiß nicht, das.
Ja, jetzt kommen wieder die Ostanekdoten.
Du hast damit angefangen.
Stimmt, ich bin im Westen aufgewachsen. Naja,
euer italienisches. Wir
hatten sowas damals ja nicht.
Natürlich hatten wir italienisches Essen: ja. Eis, Schaumwein.
Schaumwein.
Rotkäppchen. Nee, ich glaube, generell bei mir das gute Essen hat bei mir echt sehr, sehr spät im Leben erst stattgefunden, das zu schätzen. Also ich kann mich erinnern, ich habe das Gefühl, dass ich mich von meinen 41 Lebensjahren 39 von Mortadella ernährt habe. In der Annahme, Mortadella ist gutes italienisches Essen, aber das ist, weißt du, diese Mortadella von Ja, die nicht mal ein Etikett hat, sondern nur so ein Preisschild.
Hm, ja.
Die auch einfarbig sind.
Genau. Also die Mortadella?
Ja.
Genau, die eine, die eigentlich aussehen wie ausgedrucktes Fleisch. Ja. So. Mit so, und in der also die luxuriöse Variation war dann mal mit Champis anstelle mit Pistazien.
Ja, es und hat was bei war, mir was war so richtig feines Essen, als du 25 warst? Was war deine Vorstellung von
Minutensteaks?
Minutensteaks.
Ohne Witz.
Mit Zwiebeln aber.
Also genau, ich habe dann so gekocht und habe dann so Minutensteaks und dann habe ich so Soßen früher selber. Ich hatte damals einen Freund. Also kein Geschlechtspartner, sondern einen Freund, der aus meinem Leben verschwunden ist, weil man einfach verschiedene Interessen hat. Honk ist sein Spitzname und das mag er nicht, dass man ihn Honk nennt. Er heißt eigentlich Manuel, aber, und da sagt er heißt eigentlich Manuel. Und der war Koch oder ist Koch, war Koch, der ist jetzt kein Koch mehr, der hat schon nochmal studiert. Und mit dem habe ich zusammen gekocht und dann habe ich so Soßen versucht selber herzustellen. Das war meistens Sahne und ich habe so Himbeeren reingedrückt. Und es hat richtig, er meinte, das ist gut. Ich habe dann so Pfeffer rangemacht und Himbeeren und ich habe einfach so verschiedenste Dinge, die nicht in Soßen gehören, gemischt und habe dann so Soßen hergestellt. Und dann gab es dann so ein Minutensteak mit
Himbeersahne.
Mit Himbeersahnesoße und einem Gericht, was ich mir selber ausgedacht habe. Und es hat auch einen eigenen Namen bekommen. Es heißt Bombe Surprise. Das ist, du kaufst hier so diesen Fertig-Kartoffelstampf, den du dann so, wo du so Knödel draus machen kannst.
Bombe Surprise.
Und du machst dann in diese, du machst so kleine Bälle und in den Ball kommt Rotkohl rein.
Oh, das klingt tatsächlich.
Und das war wirklich der Dauerbrenner, auf wenn ich gekocht habe. Bombe Surprise.
Das ist ja die geniale Beilage.
Ja, du hast nämlich.
Alles.
Ja. Ich habe sozusagen.
Das ist ja so, als würdest du einfach die beiden Beilagen des Weihnachtsessens miteinander verbinden.
Genau, weil das Beste am Weihnachtsessen ist ja, wenn du dann diese Reste hast und zusammenschiebst auf der Gabel. Und ich habe dieses Reste zusammenschieben auf der Gabel als eigenes Gericht kreiert. Bombe Surprise.
Der Name ist furchtbar, das Gericht ist. würde ich nachmachen.
Wie würdest du es denn nennen?
Rotkohlknödel.
Ja, Rotkohlknödel mit Minutenfleisch und der Soße. Soße. Ja, das war.
Plötzliches Flow im Raum.
Das war. Ja, stimmt. Ist schon erstaunlich, wie einfach Flo nachzumachen ist. Flo war ja lustigerweise der letzte Gast in diesem Podcast und der kam auch, weil Flo ja so ernst ist und nach einer Michael-Menzel-Folge waren die Leute sehr dankbar dafür, dass dann mal wieder so eine ernste Stimme im Podcast stattfindet.
Stimmt, die beiden als Kombination hintereinander.
So lustig, dass
sich dann wieder so ein bisschen.
Dass das Menzel immer der meist vermisste Podcast-Gast war, gefühlt. Und alle wollten Menzel-Folgen und dann gab es Menzel-Folgen und dann waren alle irgendwie so.
Das ist, glaube ich, eine Podcast-Menzel-Folge ist wie, ich würde so gerne mal wieder besoffen sein. Und dann machst du es und findest es toll und danach hast du aber einen Kater. Und so ist, glaube ich, eine Menzel-Folge hören. Mensch, witzig, Alter, ich habe Nasenbluten von der hohen Geschwindigkeit, in der ich Menzel auch unterbreche in dem, was er sagt. Mir wurde mehrere Male mitgeteilt, dass ich Menzel wohl sehr oft ins Wort fallen würde.
Aber er fällt dir auch ins Wort.
Ja. So, das ist jetzt auf jeden Fall richtig Podcast-Gold, merke ich jetzt schon. Aber
so eine kurze Schweigepause.
Was ich total interessant finde, ist tatsächlich, dass ihr beide eigentlich als Azubis angefangen habt bei Uncovered.
Ja, ich war kein Azubi, ich war Tonmann.
Ja, aber du warst sozusagen noch kein Kameramann und hast so begonnen mit deiner Karriere als Kameramann. Und Kasper ja auch.
Das ist richtig.
Und jetzt seid ihr beide eigentlich so kurz vorm Abschluss eurer Ausbildung. Aber lustigerweise merkt man euch beiden nicht an, dass ihr überhaupt noch in diesem Prozess seid. Also ihr seid sowohl Kasper als auch du, Leo, das ist so, du bist halt ein Kameramann. Da ist jetzt nicht irgendwie sowas wie, der macht jetzt gerade sein Studium zu Ende und dann ist er erst ein Kameramann.
Danke.
Ja. Was hauptsächlich daran liegt, dass du mit deinen nervigen Festbrennweiten immer um die Ecke kommst.
Gesegnet seist du, Kameramann.
Ja, ihr hattet große Probleme irgendwie in El Salvador, habe ich gehört.
Das ging irgendwie nicht so. Ich glaube, weil in Grönland, möchtest du kurz den Zuhörerinnen mal erklären, was eine Festbrennweite ist?
Eine Festbrennweite ist ein Objektiv, mit dem man nicht zoomen kann.
Warum möchte man das benutzen? Ich stelle jetzt die Fragen der Hörenden.
Erstmal so als Laie eine legitime Frage.
Ja, ich stelle jetzt Laienfragen. Warum möchte man nicht zoomen? Ist doch voll praktisch.
Weil man sich dann an sich anders so ein bisschen im Raum bewegt, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat zu zoomen und dann einfach einen anderen Ausschnitt suchen muss, in dem man sich bewegt, was einfach spannender ist.
Und was meist dann auch die bessere Bildkomposition ergibt.
Aber auch, also es ist mein Empfinden, es ist ja immer irgendwie so, man kann ja über Optik, es gibt kein richtig und falsch, also es ist irgendwie so, der eine steht mehr auf den Stil, der andere steht mehr auf den Stil. Aber an sich sind Festbrennweiten einfach lichtstärker im Durchschnitt und präziser oder irgendwie, es ist sehr schwer, da die richtigen Worte zu finden, vor allem das irgendwie nicht in so einem Nerd-Kamera-Talk rüberzubringen. Aber es ist, es wird halt ein Objektiv hergestellt für genau diese Anwendung. Es kann nicht zoomen, es ist genau diese Festbrennweite oder diese Brennweite und das ist natürlich, ein Zoom ist immer ein Kompromiss, weil es mehr können muss.
Ja.
Und ich finde, ja.
Also es ist eine künstlerische Entscheidung, die man dann trifft in dem Moment. Ja. Keine technische. Also genau. Du triffst eine technische Entscheidung, um einen künstlerischen Effekt zu erzeugen.
Ja, allerdings ist es auch ein technischer Effekt, weil die Objektive lichtstärker sind. Also man kann das nicht komplett trennen.
Okay.
Es gibt auch Zoom-Objektive, die die sehr, sehr schön sind und schöner sind wie Festbrennweiten, aber es ist dann auch irgendwie so eine Preisfrage.
Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten ja vor 2-3 Jahren sind wir umgestiegen auf ein ganz spezifisches Objektiv und da gab es dann die Überlegungen vom Kameradepartement, können wir nicht die kaufen? Und das waren so Objektive, die so 40.000 Euro gekostet haben, eins.
Ja. Ingenieur. Oh.
Und dann dachte ich mir so, okay, das ist so viel Geld, das steht in keinem Verhältnis dafür, dass es dann bei Pro7 in 720p geguckt wird oder Leute das auf ihrem Telefon per YouTube oder Join gucken. Das dachte ich mir so.
Klar, aber das ist ja eh irgendwie so diese große Frage. 80% des Contents von Netflix wird auf Handys angeschaut und trotzdem muss es 4K sein und gibt ganz 80% spezielle
80% des Netflix-Contents wird auf Handys
oder
angeschaut?
Auf mobil, also wahrscheinlich sind Tablets auch mit dabei.
Und Smart-TVs dann aber nicht, das wird dann irgendwie in der Auszählung getrennt.
Ja.
Also ich kenne viele Leute, die Netflix wirklich auf dem Handy gucken.
Das könnte ich nicht. Stimmt, doch, klar, das macht meine Freundin auch.
Und trotzdem, Netflix macht jedes Jahr, obwohl nicht jedes, ich glaube alle 2 Jahre machen die einen extrem aufwendigen Kameratest für die internen Kameraleute. Den sehen dann nur Kameraleute, die für Netflix arbeiten. Dieser Test kostet mehrere Millionen, es ist ein Riesenbudget. Wir konnten den einmal in der Uni schauen und da werden so Szenen nachgestellt wie keine Ahnung, Game of Thrones oder irgendwie sowas, aber dann ganz spezifisch auf technische Einstellungen. Und da werden dann unterschiedliche Kameras miteinander verglichen und den schaust du dir dann als Kameramann an, wenn du für Netflix im höheren Bereich arbeitest und entscheidest dich dann für eine von Netflix zugelassenen Kameras und im Endeffekt schauen es dann Leute auf dem Handy an.
Ja, es ist auf jeden Fall mit Perlen auf Säue schießen oder sowas, sagt man dazu? Mit Tauben auf Dächer kacken?
Perlen auf Säue war schon richtig, aber ich weiß nicht, ob es die richtige Anwendung war.
Ich glaube, das heißt nicht mit Perlen auf Säue schießen.
Nee, doch.
Nee.
Nee? Mhm. Ich glaube schon.
Nee, Perlen vor die Säue werfen.
Nee, was? Nee.
Mit Perlen? Warum sollte man denn mit Perlen auf Säue schießen?
Sollte man Perlen vor Säue werfen?
Perlen für die Säue.
Perlen für die Säue, so heißt es, genau.
Perlen? Nee.
Doch.
Ich habe immer noch ein Störgeräusch, aber ich bin zu faul, das wegzumachen. Hier ist irgendwo so ein Handy, ganz, ganz hinten also, so ein Handy-Tuten.
Meinst du auf Flugmodus?
Ich mache meins auch immer auf Flugmodus. Ich habe gedacht, ich telefoniere jetzt gleich nochmal.
Im Podcast?
aber zum Beispiel Kasper, jetzt nach 2 Jahren. Mhm. Also du bist ja fast fertig mit dem Volontariat. hast du das Gefühl, dass du was gelernt hast? Wir haben ja auch einen neuen Volontär, der auch bald Gast sein würde in diesem Podcast. Würdest du sagen, also ich habe auf jeden Fall, ich weiß, dass ich am Anfang deines Volontariats mehr versprochen habe, als dass ich mich dran gehalten habe.
Auf jeden Fall.
Aber es ist halt auch einfach so viel zu tun gewesen, dass kaum Zeit dafür da war, dieses Didaktische da anzuwenden. Aber ich habe immer das Gefühl, man lernt dann trotzdem sehr viel.
Ja, klar. Also das, wovon ich am meisten profitiert habe, ist, dass ich einfach in kaltes Wasser geworfen wurde und mir ein Film anvertraut wurde und ich den Film allein realisieren sollte und allein, also das war eigentlich der beste Teil des ganzen Volontariats, dass mir einfach gesagt wurde, hier, der Film, mach den mal. Und damit habe ich am meisten gelernt, weil ich mir alles so selber aneignen musste, von Recherche über Drehbegleitung, was ich vorher schon mal gemacht habe, aber nie in dem Ausmaß.
Darfst nicht vergessen, dass wir schon, also da haben wir dann didaktisch gearbeitet, wir haben ja immer mehr Recherche und von ganz kleinen Rechercheaufträgen bis immer größer werdend. Also du hast
ja
schon.
Ja, ja.
So, guck mal, dann, wir haben ja die Entscheidung getroffen.
Komplett in kaltes Wasser geworfen.
Ich genau, habe
schon davor recherchiert.
Also wenn du zum Beispiel bei dem, du hast ja auch sehr viel mitgemacht bei dem Querdenker-Film.
Ja.
Und wenn du da verkackt hättest, hättest du ja nicht den Film bekommen.
Ja.
Also wir haben ja schon trotzdem genau beobachtet, wie du was machst.
Ja.
Das ist jetzt gerade so ein bisschen so ein Gespräch, so, Sohn, du bist jetzt 18.
Hier ist dein Knackskonto. Wir haben, seit du 1 bist, jeden...
Aufklärung, die haben wir mit 14 gemacht. Ja. Du erinnerst dich nur einfach nicht.
Und du hast ich wollte nur, das ist
ganz gut gemacht.
Also es ist zwar kaltes Wasser, aber du hast immer noch trotzdem Bojen drumrum. Also du weißt, du kannst nicht ersaufen.
Klar, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. aber wenn du nicht auf die Bojen zurückgreifst, ist es ja trotzdem so, als würdest du zum ersten Mal deinen eigenen Film machen.
Ja, genau, das solltest du ja.
Genau. Ja, genau. Das ist eben das, womit ich am meisten gelernt habe. Dass ich einfach dann, ja, alles mal selber gemacht habe, obwohl ich noch nie redaktionelle Drehbegleitung für einen 60-Minüter eben in Mittelamerika gemacht habe.
Ja.
So, und ja, da habe ich auf jeden Fall einiges gelernt. Ich hab auch in Grönland einiges gelernt, was ich dann, glaube ich, in El Salvador besser gemacht habe.
Mit Sicherheit, ja. Weil Grönland war ja wirklich die härteste Prüfung für dich überhaupt. Deswegen hast du da auf jeden Fall sehr viel mitbekommen, was ist sozusagen schlimm, was ist nicht schlimm, was fühlt sich schlimm an, ist aber am Ende gar nicht so schlimm.
Ja.
Das, was ich total witzig finde, ist, ich kriege ja in Grönland ein Tattoo. Jetzt sagst du bestimmt, verrate es nicht. Das Witzige ist, dass ich ja theoretisch nach diesem Grönland-Film, weil mir wurde ja dann gesagt, du darfst es in El Salvador, musst du immer den Arm verdecken, damit man dieses Tattoo nicht sieht, damit der Zuschauer das nicht weiß. Ich habe überlegt, okay, es kommen ja vorher auch schon Filme, wo ich dieses Tattoo habe. Man sieht es auf Instagram, habe ich auch dieses Tattoo schon. Also ich müsste dieses Tattoo ja eigentlich, dieses neue, komplett verheimlichen.
Was für Filme sind denn, kommen denn bis dahin raus?
Na, darf ich ja nicht sagen, das sind ja diese Geheimfilme jetzt.
Ich glaube, der kommt vor denen.
Ich dachte, der kommt nach dem.
Nee, ich glaube, der Plan ist, den so zwischenzustreuen als Einzelnen.
Ah, okay.
Und gibt es da einen Monat?
November, glaube ich, ne?
War November, aber jetzt wahrscheinlich früher.
Ich verstehe das.
Plan ist, den jetzt bis Juni fertig zu haben.
Früher oder früher? Frühjahr?
Nee, früher.
Nicht okay.
Jahr.
Okay.
Früher.
Ah, okay. Also es ändern sich mittlerweile wöchentlich die, wann wir was zeigen im Fernsehen. Weil ich werde auch regelmäßig gefragt, so,
wann in Afghanistan ist, dann
wann kommen neue Uncovered-Folgen? Im Herbst, irgendwann im November, jetzt offensichtlich früher.
Naja, aber da ist jetzt noch kein, also teasert es jetzt noch nicht an auf Instagram oder so, das ist noch nicht safe. Es steht die Überlegung im Raum, den so Pilotfolge der sechsten Staffel,
ja.
So vorher mal in den Raum zu werfen und dann mit den beiden anderen nachzuziehen im November.
Okay.
Aber das steht nur im Raum. Das steht wirklich.
Warte mal, fest. Was sind mit den, die wir jetzt gerade drehen?
Nee, das ist ja nicht uncovered.
Nee, das ist 20:15 Uhr.
Genau.
Ja.
Nee, die anderen beiden uncovered. Die.
Das Lustige ist, dass wir für nächste.
Abstrakt gerade.
Ja, ich merke auch gerade. Herzlich willkommen bei der Planungskonferenz. Ich würde ja so gerne, es gibt so eine Idee, die ich habe. Kaspar kennt sie, du kennst sie, glaube ich, nicht, Leo. Man könnte darüber eigentlich mal reden und mal gucken, wie die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts darauf reagieren. Ich würde ja sehr gerne nächstes Jahr nur einen Film machen. Und zwar würde ich gerne, jetzt kommt's, liebe Hörerinnen und Hörer, nächstes Jahr alle großen Flüchtlingsrouten, die es gibt, abgehen. Und daraus einen Film machen, der von 8 Uhr morgens bis 22.15 Uhr nachts geht. Um zu erzählen, um den Zuschauenden zu erklären, was passiert 15.30 Uhr an der mexikanischen Grenze. Was passiert 19 Uhr auf dem Mittelmeer. Also dass du ein bisschen wie diese 24 Stunden Jerusalem und so, diese Filme, die es gibt, dass du einfach das mal mit so den großen Flüchtlingsströmen dieser Welt machst. Und dass du es aber als so ein Tagesprojekt siehst, damit du, und dass du das so ganz beiläufig guckst, damit du auch die Beiläufigkeit einer Flucht verstehst als Zuschauer. Und das würde ich wahnsinnig gerne machen und ich frage mich gerade, ob ProSieben das richtig scheiße findet, dass ich diese Idee laut formuliert habe, nicht, dass es irgendein anderer Sender klaut.
Ich glaube,
das ist so groß.
Also darüber redet man ja schon, also wird viel drüber gesprochen, dass das unser großes Thema wird. Also alle Themen gehen da irgendwie so zusammen und wir können ja sagen, dass wir jetzt gerade in Italien sind, dass wir in sehr schönen Orten sind, dass wir sehr gut essen, dass hier anscheinend irgendwie so alles total schön ist und trotzdem hast du heute 5-mal Leute gefragt, wieso sie hier ihren Ort nicht verlassen, wegen diesem einem Thema,
stimmt,
wieso wir hier sind. Obwohl das sehr wohlhabende Leute sind, obwohl die, wir waren in einem so schönen Wohnung gestern, irgendwie, wir waren alle total beeindruckt, dass wir da zu Abend gegessen haben. Es war total schön und du fragst diese Frage. Und an sich offensichtlich ist erstmal so, wieso sollte man hier wegziehen? So, es gibt gutes Essen, es ist schön, es ist irgendwie so, man spürt eine Community, es ist nicht der Krieg, es ist nicht, es sind nicht die großen Sachen, aber es kommen immer mehr kleine Sachen, die doch immer tiefer irgendwie in unser Leben eingreifen, dass wir sagen so, okay, man müsste eigentlich flüchten und wohin? Also wenn alle, also so, das ist ein super Thema. Oder
wichtig. Aber das ist halt was, also wir haben noch einen zweiten Film, über den darf ich leider nicht reden, aber das sind so Sachen, das dauert halt, das sind halt im Prinzip 14 Stunden, das sind 14 Einstünder, die man produzieren müsste, die auch noch alle aufeinander sich beziehen. Und das, da kannst du nichts anderes machen. Also liebe Hörenden dieses Podcast, wäre das okay, wenn wir ein Jahr lang auf solche Themen wie Uncovered und ProSieben Spezials verzichten würden, um diesen Film zu machen?
Aus diesem, also der Film würde ja auch bedeuten, dass man nicht, man müsste ja nicht sagen, okay, ich muss mir den Tag frei halten und schaue mir die 14 Stunden irgendwie am Stück an. Das, man könnte ja trotzdem noch die einzelnen Filme jede Stunde irgendwie so in der Mediathek
Das ist auf jeden Fall, aber das ist natürlich, was eben der Aufwand für uns als Firma betrifft, das ist halt so, wir könnten nichts anderes machen.
Das ist ein Riesenaufwand, der mit so einem Produktionskalender wie diesem Jahr auf jeden Fall nicht stemmbar wäre.
Nee, du könntest nur das machen.
Ja. Ich fände es ein cooles Experiment.
Ich auch.
Also die Idee, so diese unterschiedlichen Flüchtlingsrouten zu machen und so nach dem Motto, so lauf in meinen Schuhen, so fand ich schon immer richtig gut. So mit diesem Stundenkonzept weiß ich nicht.
Ich wollte die Ursprungsidee war ja live.
Ja.
Also, dass man Live-Schalten hat. Aber das ist logistisch so kompliziert.
Ich weiß auch nicht, ob das nicht, also so dieses Live, ob das nicht auch einem so ein bisschen was nimmt irgendwie, dass man dann doch irgendwie in der Geschichte so begrenzt irgendwie ist, weil die technische Herausforderung so groß ist und wir jetzt oder PQP auch einfach nicht diese riesige Firma ist, die Erfahrung im Live hat, diese ganzen, also ihr seid ja auch einfach eine sehr in Anführungszeichen kleine Produktionsfirma, die trotzdem irgendwie so relativ große Bereiche irgendwie so abdeckt, aber dieses, ich weiß nicht, ob man dann zu viel dann auf die Logistik sich konzentriert und nicht auf das, was man eigentlich kann.
Genau, und das war dann eben die Weiterentwicklung dieser Idee, ist dann eben dadurch auch genau das entstanden, dass du auch keine richtigen Geschichten erzählen kannst, dass du dann, wenn du richtig Pech in Anführungsstrichen hast, dass du dann einfach irgendwie an der bulgarisch-polnischen Grenze, hat Bulgarien? bulgarisch ja.
Ich bin auch nicht sicher.
Dass du an irgendeiner Grenze einfach,
Grenze.
Dass du einfach dann irgendwie so 9 Stunden im Gebüsch sitzt, weil da einfach nichts passiert und du nicht weiterkommst. Und dann ist es eher so besser. Und dann hatte ich heute zum Beispiel, als ich über die Idee nachgedacht habe, ist es zynisch und moralisch verwerflich, dass du zum Beispiel, wenn du einen Protagonisten begleiten willst und wenn du diese berühmte Route machst, Darien, die würden wir dann nochmal machen, dann würdest du sie aber eben machen, wirklich von Heimatort bis USA. So, das dauert aber 2,5 Jahre im Schnitt, bis die Person aus Ghana zum Beispiel in den USA ankommt. Und dann habe ich überlegt, könnte man das machen, dass man diesen Menschen die Flucht finanziert?
Nee, du müsstest es eigentlich so machen, was aber auch logistisch mehr oder weniger unmöglich ist, dass du dir irgendwie drei Flüchtlinge auftreibst, die gerade auf dieser Route sind und du begleitest den, der losgeht, den, der gerade unterwegs ist und den, der ankommt.
Das ist wahrscheinlich die produktionell sinnvollere Sache. Oder man hat halt diese, man produziert länger. Man produziert in dem Risiko und in der Gewissheit, also in dem Risiko, dass man nicht weiß, wie weit die Strecke gegangen wird von der Person, die sich auf den Weg macht. Oder ob die Person dann irgendwie abspringt oder sich doch umentscheidet. Und in das Risiko auch hinein, und mit der Gewissheit, dass man einfach sehr lange produziert.
Also und dass
der Film einfach erst nach 3 Jahren fertig ist, wenn die Person dann auch in 3 Jahren überhaupt erst ankommt.
Und das zu finanzieren würde auch einfach voll die Tatsachen verfälschen.
Ja, natürlich, aber ich habe dann überlegt, so aus dramaturgischen Gründen, aber dann kommst du, glaube ich, in diesen ganz gefährlichen Bereich des manipulierten Journalismus.
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht, dass ich das machen wollte, aber ich habe darüber heute nachgedacht auf der Autofahrt. Ja, so, wie machen wir, aber ich denke sehr viel über diesen Film nach, weil
kann irgendwie man so eine Route verkürzen, wie kann man es.
Ja,
so
weil du willst ja eigentlich dann auch
kriegen, dass du 3 Monate drehst vielleicht und nicht 2,5 Jahre.
Ich glaube, man muss sich da, also von dieser, man muss sehr aufpassen, dass man von dieser Ideal, wie wer ist meine oder mein idealer Protagonist, Protagonistin und wie könnte ich das erreichen, dass diese Person zu dem idealen Protagonist oder Protagonistin wird. Dass man da nicht zu weit reingeht und überlegt, wie könnte man diesen Weg genauso erzählen, indem man auf unterschiedliche Leute zugreift. Irgendwie, ob man da, wo geht man zu weit? Weil irgendwie so, ich finde schon auch bei dieser ganzen Diskussion, dass Dokumentarfilm oder auch das, was wir machen, dass man da schon weitergehen kann, weil es geht darum, was erfahrbar zu machen, eine Situation erfahrbar zu machen und sie zu erklären. Und es ist nicht, es ist eh immer dieses Authentizität und Wirklichkeit und natürlich ist es geschnitten und natürlich ist es verfremdet und natürlich kommt vielleicht Musik dazu oder sobald eine Kamera wohin gehalten wird, wird sie woanders nicht hingehalten und so. Da verfremdet man natürlich viel, aber es geht ja darum, dass man einfach so ein, dass man was gefiltert quasi darstellen will.
Ja.
Und das darf man und da darf man auch weitergehen, wie einfach nur in der Ecke stehen und eine Kamera hinstellen und überhaupt nichts eingreifen. So,
also das ist, so waren aber die ersten denken. Staffeln eigentlich, die ersten Folgen von Uncovered, also da war zumindest mein Ziel, so wenig wie möglich filmisch zu manipulieren. Also das ziehen wir ja bis heute durch, eben dieses berühmte, wir sind nicht im Raum, wenn irgendwie die Begrüßung stattfindet. Die Begrüßung muss echt sein. Ja. Das Aufeinandertreffen der Protagonisten muss echt sein. Das darf nicht irgendwie nochmal gedreht werden.
Aber da ist es ja irgendwie eigentlich eher, dass man weniger eingreift, indem man offenlegt, wie man dreht. Wir legen ja sehr offen, auch wie wir drehen.
Ja.
Man sieht Teammitglieder im Bild. Es wird nichts gestellt. So. Es ist nicht so, dass wenn du jemanden begrüßt und wir als Kameraperson nicht da sind, dann wird es nicht nochmal gemacht.
Ja.
So, dann ist dieser Moment weg und dann macht man trotzdem dahin weiter. Also man stellt nichts. Es ist so, es ist irgendwie bei so, ich nenne es mal Beauty-Shots irgendwie, wenn du eine Straße entlangläufst oder so, dass man dann irgendwie einen Fehler gemacht hat, eine falsche Einstellung oder nicht lief, dass man dann nochmal sagt, so, Thilo, lass nochmal entlang laufen.
Ja, das machen
aber,
wir ja.
Genau, das sind so die Kleinen. Aber ansonsten sind wir einfach immer da und es ist nicht so gestellt. Es wird auch nicht mit den Protagonisten, du hast kein Gespräch mit den Protagonisten im Vorfeld und erklärst denen, worüber ihr jetzt sprecht oder so. Ich glaube, das ist eher dieses Ding, dass dieses, also so Cinema-Varieté, wo man quasi offenlegt, wie man dreht. Und Direct Cinema, was die Gegenbewegung wäre, wo man einfach nur eine Kamera in der Ecke von einem Raum steht und das so quasi abgebildet wird und nicht eingreift und man so tut, als ob man nicht in diesem Raum ist und so lange die Kamera da stehen lässt, bis alle vergessen in einem Raum, dass die Kamera überhaupt da ist.
Ich glaube, wir haben jetzt in 4000 Folgen Alles muss raus, /Uncovered-Podcast noch nie so detailliert über die Ästhetik von Uncovered gesprochen. Also wie die Wirkung entsteht, die wir sehen. Wir haben immer nur darüber, man hat immer nur darüber gesprochen, dass wir es so machen wollten, aber nie, dass das eben das ästhetische Grundprinzip von Uncovered, beziehungsweise auch allen Filmen, also alle Filme, die wir machen, werden ja nach diesem Prinzip gemacht. Was ich mich vor kurzem auch gefragt habe, ist, müssen wir uns eigentlich da, wahrscheinlich ist die Antwort, kann ich mir selber geben, weiterentwickeln, damit du nicht stehen bleibst auf diesem Stilelement. Und mir fällt es unfassbar schwer, neue Ideen zu implementieren, beziehungsweise nochmal so eine andere Art des Erzählens zu entwickeln. Also du, Leo, kennst, oder ihr beide kennt eine Idee, die ich in Grönland hatte, das wäre eine komplett neue Art des Erzählens. Da bin ich auch im Übrigen noch sehr stark dran, also das ist nicht eingestellt, dieses Projekt. Was ganz witzig ist, weil ich das ProSieben vorgeschlagen habe, da hat ProSieben gesagt, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, dass es andere Interessenten gibt und dann war ProSieben auch trotzdem interessiert, jetzt plötzlich wieder. Das finde ich mal ganz lustig. Und
liebe Grüße an ProSieben.
Wie gesagt, die Liebe zu ProSieben ist ja enorm groß, also so ohne Zweifel. Also weil alles, wirklich alles, was wir tun, weil wir als Produktionsfirma kennen ja mittlerweile auch den Vergleich zu anderen Auftraggebern, dass die Art und Weise, wie wir für ProSieben arbeiten, wirklich auch sehr einzigartig ist und sehr frei und sehr.
Das ist ja auch was allen RedakteurInnen, die extern für uns arbeiten, dann auffällt. Ja. Was wir da für Freiheiten teilweise haben. Das ist schon ziemlich cool.
Und es ist auch das Wertvollste einfach auch daran.
Ja.
Aber ich wollte genau über dieses Neudenken und Weiterdenken. Aber das ist auch total schwer im Büro. Also jetzt zum Beispiel mit Kaspar oder mit Johanna, also mit jungen Mitarbeitern, wenn man bleibt so in diesem Gefäß drin. Das ist so, ich habe dann so versucht, aus Malte zum Beispiel, auch ein Mitarbeiter bei uns, mal so, mach mir mal eine Idee. So, die Leute, die bei uns arbeiten, bleiben in dem Gefäß, was sie kennen. Und da kommt, also Johanna war jetzt die Erste, die mal so aus diesem Gefäß rausgesprungen ist mit unserem OnlyFans-Film, der sich sehr anders angefühlt hat als alle anderen Filme. Und das auch an dich, Kaspar, oder auch an dich, Leo. Das ist so, ich bin wirklich große Dankbarkeit, wenn so komplett neue Erzählmethoden gewählt werden und wie man was erzählen kann. Und was, also zum Beispiel bei Kaspar Fischer, also mein Geschäftspartner, der sagt dann einfach immer nur so, lass mal einen Zeichentrickfilm machen. Und das ist mir zu wenig, einfach das nur als gemalt das zu erzählen, weil das muss dem Zweck entsprechen. Also es einfach nur gemalt erzählen.
Nee, das muss dann aus einer anderen Motivation.
Ja.
Das muss ein Film sein, den du nicht drehen kannst.
Ja.
Oder eine Thematik.
Jetzt mal hier nochmal eine Zwischenfrage an die Hörerinnen und Hörer. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt bei so einem Live-Brainstorm, weil im Prinzip machen wir gerade nichts anderes als das, was wir wirklich machen, wenn wir auch im Restaurant sitzen.
Und so ein Meeting.
So ein Meeting. Also wie ist denn das?
Weil im Restaurant haben wir uns über Zahnärzte.
Ich weiß auch nicht, ob das taktisch so clever ist, das hier alles im Podcast breitzutreten.
Nee, also bis auf die eine Idee haben wir ja nichts breitgetreten.
Die Idee, ja, genau.
Und die ist meiner Meinung nach...
Da müssen wir mal gucken, weil das ganze Gespräch hier, das wir jetzt führen, baut auf dieser Idee auf. Und wenn wir jetzt irgendwie sagen, im Endeffekt, okay, die Idee... Das geht überhaupt nicht.
Meiner Meinung nach ist die zu groß, als dass die. Also, es ist eine Idee, die ja auch andere schon hatten. Also, Jenke zum Beispiel ist ja auch schon mal übers Mittelmeer gefahren.
Eine relativ offensichtliche Idee.
Und die ist auch zu groß, dass du sie einfach klauen kannst. Und wenn du sie klaust, dann ist sie halt geklaut. Dann haben wir irgendwann wieder eine andere Idee. Und es dauert aber auch lange. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass dass irgendwie hier ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von RTL das hört und dann so, geil, das machen wir jetzt für RTL Plus. Morgen geht's los. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass. Also
die Sache ist, dass ihr euch ja schon sehr viele Zugänge auch gelegt habt.
Genau, wir haben die Zugänge.
Das heißt, das ist nicht, also man fängt nicht bei Null an, sondern man hat die Zugänge, man kennt einige von den Routen oder Anfangs- und Endpunkte. Was natürlich ein Riesenunterschied ist, weswegen man vielleicht auch offener über gerade so eine Idee.
Und es würde auch auf jeden Fall mein großer Wunschtraum, nochmal ins Darien Gap zu fahren. Ich träume so oft von diesem Hafenort vorm Darien, wo wir ganz lange gewartet haben.
Also bei dir?
Ja.
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 Warst du mit dem Darien?
Nee, aber ich war auch mal in Puerto Albadia.
Und was hast du da eigentlich gemacht?
Ich habe versucht, nicht durchs Darien Gap zu laufen und bin da mit meinem Cousin, wir sind da so ein bisschen gestrandet und kamen nicht mehr weg, weil es gab einen Sturm und es gab keine Boote mehr.
Aber da kannst du ja gar nichts machen in diesem Ort.
Das ist nicht weg.
Das ist ja nur diese Straße.
Genau. Und es gibt ja diesen einen kleinen Supermarkt.
Ja.
Wir sind da angekommen.
Direkt hinter der Grenze, neben diesem Grenzposten ist dieser Supermarkt. Ja.
Genau. Und am ersten Tag, als wir da waren, hat eine Dose Thunfisch 1 Euro gekostet. Oder 50 Cent, keine Ahnung. 2 Tage später war es das Doppelte. 4 Tage später war es wieder das Doppelte und wir kamen einfach nicht weg. Wir konnten einfach nicht weg. Und es gab so eine ganz kleine Fluglinie,
die
von dort auch
fliegt. Ja.
Und es gab ein Flugzeug, was weggeflogen ist, wo wir keinen Platz mehr hatten. Und Boote, wir wollten eigentlich mit dem Boot dann weiterfahren und gab es auch keine. Und dann sind wir jeden Tag zu dem Flughafen oder zu dem Office, in Anführungszeichen.
Ja, toller Flughafen auch, ne? Super. Warst du auch in dieser Bar? Da gibt es ja diese eine Bar, die so ganz schlimm aussieht, so ganz abgefuckte Bar, so glaube ich Bordellbar. Habt ihr in diesem Hostel geschlafen?
Nee, wir haben direkt am Hafen, war so ein verlassenes Haus.
Ja, genau.
Und da haben wir im 2. Stock geschlafen mit Fledermäusen zusammen unter so einem Moskitonetz. Und haben uns da, also es war einfach so ein verlassenes Haus, wo wir die Tür irgendwie aufgemacht haben, dann hochgegangen sind.
Da sind sehr viele verlassene Häuser in diesem Ort gewesen. Ja. Also da waren, ich glaube, jedes dritte Haus war so ein eingefallenes, kolonialartiges. Also der Ort ist ganz magisch, weil der eben so wie am Ende der Welt ist. die Leute kamen mir sehr, weil wir da auch so lange Zeit verbracht haben, weil wir eben so viel gewartet haben, die Leute kamen mir sehr höflich vor auch, also super freundlich. Total. Warst du auch in diesem einen Restaurant mit den roten Plastikstühlen?
Ja.
Wo es ein Gericht gibt, Reis mit Platana?
Ja, auch das Gericht wurde jede 4 Tage teurer. Ich glaube, wir waren 2 Wochen dort.
Was hat euch denn dahin verschlagen? Habt ihr so einen Rundtrip gemacht irgendwie? Nee, oder?
Ich bin nach dem Abi nach Chile gegangen.
Das war's, ja.
Dann wollte dann nach Kanada trampen oder bin nach Kanada getrampt.
Aha.
Und da war natürlich irgendwie das Darien Gap, was halt einfach ein Gap ist. Und der Plan war, dann von dort mit dem Boot nach Panama zu fahren.
Ja. Was auch die übliche Route ist, wenn du kein Flüchtling bist.
Genau.
Ja.
Und es gab Sturm und es gab keine Boote und dann hingen wir da.
Da kommst du dann, glaube ich, in dem Ort, der heißt Yaviza, heißt der, glaube ich, ne?
Dieser kleine, so ein bisschen nördlich.
Ja, und da kommst du dann da an und dann von da geht dann diese berühmte, nee, kann nicht sein, das ist ja die Karibikseite und der Yaviza ist auf der Pazifikseite von Panama.
Aber wie heißt dieser kleine, das ist auch so ein indigenes Dorf, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie das heißt.
Auch ein krasser Flüchtlingshotspot geworden, der heißt, war auf jeden Fall so höllische Zustände sind da. Und wir sind genau in diesem Ort, sind wir auch angekommen, dann beim Durchlaufen. Und das ist total krass, weil du hast dann diese Pfahlbauten, also diese erhöhten Häuser, da leben dann Indigene. Und dann hast du aber auch gleichzeitig so ganz viele Geflüchtete, die dann da so auch noch da in diesem Ort leben. Und dann gibt es so eine ganz rudimentäre Flüchtlingslager-Atmosphäre. Du hast diese unfassbar erschöpften Menschen, die dieses Darien überlebt haben, die dann da so aufatmen und wie im Urlaub eigentlich sind, also weil sie dann einfach es geschafft haben.
Gibt es da so eine Art Grundversorgung?
Ja, ja. Und dann gibt es auch so ein Business, also es ist ja Geflüchtetenindustrie existiert ja und dann sind die Indigenen, die dann im Kochen für die Geflüchteten für sehr wenig Geld, aber sie verdienen Geld. Und ich habe mir und sie haben sogar einen Souvenir-Shop. Du kannst ja dann da sowas kaufen, so andenken. Und ich habe mir dann da so ein Megalodon-Zahn, weil du findest in diesem Darien Gap überall offensichtlich Megalodon, also von diesem Riesenhai aus Urmeerzeiten.
Gibt es den wirklich?
Ist das, ja, ja.
Ist das,
also den gab es, der ist jetzt nicht.
Wissenschaftlich approved,
ja, ja.
Dass es den gab.
Ja. Und diese Zähne sind aber für die Indigenen keine Zähne, sondern Blitze, die von irgendwelchen Göttern und Geistern in den See eingeschlagen oder in den Fluss eingeschlagen sind, weil sie finden die oft im Flussbett. Und da kam ich mir dann auch vor wie so ein ganz ekelhafter Kolonialherr, weil sie dann meinten so, ja, hier ist so ein Megalodon-Zahn. Und ich wusste, also hier ist so ein Blitzgott-Zahn. Und ich wusste natürlich sofort, dass es ein Megalodon als Nerd-Zahn ist. Und dann so, was kostet denn der? Weißt du, die sind so zwischen 200 und 400 Dollar kostet so ein Zahn eigentlich. Ja, 15 Dollar. Habt ihr mehrere? Also sofort so ekliger, so white Typ, der da sofort, habe ich
ab 10 Stück Rabatt.
Und ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen. Auf
Kleinanzeigen.
Dass ich dann, ich habe tatsächlich nur eingekauft. Das war im Übrigen die ekelhafteste.
Aber woher wusstest du denn, dass es Megalodon-Zähne sind? Kann es ja auch einfach ein Haizahn sein, von einem weißen Hai?
Naja, also.
Oder sind die so versteinert, dass der schon so.
Der ist halt versteinert. Also der muss halt, der ist halt mehrere Millionen Jahre alt, weil der einfach versteinert ist und. Weißer Hai haut halt nicht hin, weil es würde ja bedeuten, dass es weiße Haie gab, die es wahrscheinlich auch schon gab, aber die sind klein. Also so ein Megalodon-Zahn ist halt einfach riesengroß. Ja, ja. Das ist halt so ein
Vieh. Wenn du so eine dir vorstellst,
Naturkundemuseum Berlin, dieses riesige Gebiet.
Genau, das ist ein Megalodon.
Das ist ein Megalodon.
Ja.
Das ist, ich dachte immer, das wäre ein weißer Hai.
Das ist so groß wie eine Tür. Da kann man durch.
Die sind so groß.
Nein, wie groß ist ein weißer Hai in deinem Kopf? Also, das Maul ist so groß wie. Das Maul im Naturkundemuseum ist so groß wie diese Wand hier.
Die Wand ist sehr
groß. Ja, ja.
Und ein weißer Hai hat jetzt. Was ist denn das? Alter, da kriege ich Angst, wenn ich mir gerade vorstelle. Das ist ein weißes Hai-Maul, was in Südafrika. Also, nee, der weiße Hai hat. Also, auch groß. Ich glaube, die werden auch schon so bestimmt so 7-8 Meter groß. Ein
Jaws sah der schon ganz schön.
Es ist ein Steven Spielberg-Film, ich bitte dich.
Keine Doku.
Nee, und 6-7 Meter werden die nicht. Werden die 6-7 Meter?
Ja, ich, meines Erachtens nach ist der größte weiße Hai 12 Meter groß. Ich gucke das gleichzeitig beim Handy. Na, Alter, das ist richtig. Von Betriebsbesprechung zu Nerd-Talk und Klugscheißen. Wenn man weißer Ahi eingibt, bei Google kommt automatisch weißer Hai.
Ahi?
Dann mache ich mal weiter mit, wie wir da rausgekommen sind. Wir sind nämlich dann nicht das Darien Gap gelaufen, sondern sind jeden zweiten Tag da zu diesem kleinen Office beim Flughafen und haben sie gefragt oder gebettelt, wann es denn den nächsten Flug gibt. Und ich glaube, nach einer Woche meinte dann diese Mitarbeiterin dort, dass sie noch ein zweites Flugzeug haben, hinten im Schuppen. Ob wir uns das mal gemeinsam anschauen wollen.
Und ob du das selber fliegen könnt.
Dann sind mein Cousin und ich, wir sind dann dahinter mit ihr in den Schuppen. Und die hat echt so eine Plane von so einem verrosteten alten Flugzeug gezogen mit irgendwie so 6 Sitzplätzen.
Also das war dann so, um euch klarzumachen, wir haben hier wirklich nichts, kommt bitte nicht jeden Tag wieder.
Es wirklich so, ja, also es gibt auch jemanden im Ort, der anscheinend auch einen Pilotenschein hat. Man müsste mit dem vielleicht nochmal gucken.
Nochmal wiederkommen.
Und mit dem Sprit auch irgendwie. Und es könnte sein, dass es ein bisschen teurer ist. Und es war, das Ding ist auf jeden Fall nicht mehr geflogen. Und dann 2 Wochen später gab es einen Flug. Und damit sind wir dann rausgeflogen.
Also weiße Haie werden über 7 Meter groß, Weibchen. Männchen sind kleiner. Und was mich gerade sehr überrascht ist, weiße Haie sind beinahe weltweit in allen Ozeanen und eingewandert im Mittelmeer verbreitet. Die Art fehlt in kalten Gebieten um Arktis, Antarktis, sowie im Schwarzen Meer und in der Ostsee. Am häufigsten wird sie in küstennahen Gewässern der gemäßigten Zone im westlichen Nordatlantik, dem Mittelmeer, vor den Südküsten Afrikas, das weiß man, und Australien, weiß man auch, sowie im östlichen Nordpazifik gesichtet. Also ich wusste gar nicht, dass es weiße Haie, also ich wusste, dass es so weiße Haie im Mittelmeer gibt, aber ich dachte, das wäre eher so ungewöhnlich.
Keine arktischen Gewässer und nicht die Ostsee.
Ja, also kannst du.
In der Nordsee gibt es weiße Haie?
Nordsee ist ja Atlantik.
Nee, aber ja nicht. Also ja, gehört zum Atlantik, aber ja nicht wirklich.
Also die Nordsee, ist die nicht auch zwischen England und.
Ja, aber haben die nicht auch so Ströme? Also das ist irgendwie so.
Also die Weltkarte, die ich hier gerade sehe, ist alles ist blau. Also wo blau ist, ist der weiße Hai vorhanden.
Also wirklich alles.
Das, außer das Schwarze Meer.
Gut aufpassen halt.
Und die Ostsee.
Und sogar relativ viele Sichtungen in der Nordsee.
Weiß.
Ah ja, aber die Nordsee ist komplett weiß um England, findest du ihn aber.
Krass.
Das ist, glaube ich, das Schönste, was es wirklich gibt, ist im Podcast Bilder beschreiben. Aber sie gilt trotzdem als seltene Fischart. Der weiße Hai und der Mensch. Das Fleisch vom weißen Hai kann frisch, gesalzen oder geräuchert verzehrt werden. Wobei es jedoch zu schweren Vergiftungen kommen kann. Die haben nämlich, es ist glaube ich wahrscheinlich wie alle Haie, dass die irgendwie keine Niere haben.
Und nichts abbauen
können. Ja.
Sie können es essen.
Die Haut kann zu Leder verarbeitet werden. Von Sportfischern wird er aufgrund der Größe bejagt.
Ja, ist ja das, was Panningwok gemacht hat, oder?
Ja, aber die isst ja den Grönlandhai.
Ja, aber wenn Grönlandhai sich verarbeiten lässt zu Leder.
Aber Grönlandhai ist zum Beispiel, würde ich auch nicht essen. Und der sieht auch, es ist so Grönlandhai essen ist also immer so, ich finde den Grönlandhai recht faszinierend, weil der irgendwie auch so 1 Milliarde Jahre alt wird. Der sieht aber immer aus wie ein Rentner. Also so ein Opa-Hai, der durchs Meer treibt, so ganz langsam. Oh, jetzt werde ich gegessen. Oh, jetzt werde ich hier hingehängt, damit man mich essen kann, weil ich so nur aus Gift bestehe.
Jetzt wird mir die Haut abgezogen.
Ich fand es aber, also in Grönland, das haben wir gar nicht drüber gesprochen, ich fand es im Übrigen sehr schön, dieses Fischhäute zu Kleidung verarbeiten. Das sah, diese Forellen, die sie da ausgekocht hat, im Tee und so, ja. Das sah sehr, sehr schön aus, fand ich.
Und vor allem ist es halt dieser Aspekt, über den ich noch nie nachgedacht habe, den Panningwok da relativ gut erklärt hat, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltig Leben halt voll von deiner Umwelt abhängt. Also dass nachhaltig leben auf Grönland nicht das bedeutet wie nachhaltig leben in Berlin.
Ja, also nachhaltig leben in Grönland heißt auch mal Narwal vernaschen.
Die ganze Zeit Narwal vernaschen und Robben essen und
Mützen aus Robben herstellen.
Mützen aus Robben herstellen, das ist halt super furchtbar ist, also dass du nicht vegetarisch oder vegan leben könntest, weil alles importiert werden muss. Alles.
Ja.
Weil sie sehr schön, we can't grow shit here. Das war ganz schön. So, da wächst einfach nichts. Das heißt, du kannst einfach keine gute landwirtschaftliche Arbeit leisten. Deshalb musst du von dem Fleisch dort leben. Und es sind halt nun mal Wale, Robben, teilweise Eisbären und so ein paar, weiß ich nicht, Polarvögel.
Wegen seiner Größe, Kraft und Aggressivität gilt der weiße Hai als für den Menschen gefährlich und ist nach mehreren Studien die am häufigsten für Angriffe auf Menschen verantwortliche Art. Manche Autoren gehen allerdings davon aus, dass hierbei häufig andere Arten wie der Bullenhai mit dem bekannten weißen Hai verwechselt werden. Weltweit kommt es pro Jahr durchschnittlich zu 3 bis 7 nicht provozierten Angriffen, von denen etwa 20% tödlich enden.
Wie viele werden denn provoziert?
Das ist ja gar nichts.
Das ist nichts, nee.
Das ist immer so, oh, der böse weiße Hai, aber so.
Ja, aber ich kann diese Angst verstehen. Als ich in Australien schwimmen war, habe ich mich vor meiner Lieblingsqualle sehr gefürchtet, der Würfelqualle, und gleichzeitig vor dem weißen Hai. Das war dann so,
Hier werden. Ja, aber der weiße Hai ist einfach, der steht für, das ist so das Symbol, dieses Ungewissen im Meer schwimmen.
Ja, ja, aber halt auch nur wegen Jaws, wegen Hollywood.
Ja, es, tatsächlich steht hier in dem Wikipedia-Artikel auch diese, das ist so eine Hollywood-Reaktion, ist es darauf. Ich habe lustigerweise viel mehr Angst vor so Riesenkraken, wenn ich schwimmen gehe.
Ich habe einfach nur Angst davor, dass da, also ich habe sowieso, wie heißt, also ich glaube, ich habe es nicht so richtig, aber so ein bisschen, ich kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen, es gibt so eine Phobie für so Meer.
Thalassophobie.
Thalassophobie, genau. Ja. Kann ich sowas von gut nachvollziehen. Das ist, ich find Ozean so krass unheimlich. Nicht mal wegen der Haie oder der Kraken oder sonst was, sondern weil es einfach so unendliche, dunkle Tiefe ist, die so massiv sein kann.
Und das haben so viele, haben diese Furcht auch vor Seen in Brandenburg. Das gibt es so ganz viele Leute, fürchten sich. Und ich bin ja, ich schwimme ja,
in Brandenburg hätte ich gar kein Problem mit, aber Ozean.
Ich schwimme sehr gerne frei, also dieses Freiwasserschwimmen. Und ich habe das so, ich habe dann immer so, ich war jetzt als ich im Urlaub war, im Januar, war ich jeden Tag im Meer schwimmen. Und zwar weite Strecken, so 2 Kilometer. Und bin dann halt einfach so die ganze Küste, ich bin immer so, sagen wir mal so 150 Meter rein oder 200 Meter ins Meer und dann parallel zur Küste geschwommen. Natürlich nur mit Schwimmboje, weil sonst wirst du vom Motorboot überfahren. Und das ist dann so, alle 10, 15 Minuten habe ich so einen Angstanfall bekommen. Weil du guckst, ich gucke halt beim Kraulen, du guckst dir direkt nach unten die ganze Zeit. Du guckst dir nur nach unten und zur Seite und nach unten zur Seite. Und du siehst einfach nichts. Also du guckst runter und irgendwann siehst du natürlich auch was Größeres mal da unten lang schwimmen, weil da schwimmen halt große Tiere auch lang. Beziehungsweise durch die optische Täuschung ist es wahrscheinlich so ein Guppi und du denkst dann aber, das ist sowieso ein weißer Hai.
Wal.
Und ich habe dann immer dieses so, ich gucke runter und sehe dann von unten so, kennt ihr diese Aufnahmen von diesen Tiefseekraken, wenn die so auf diese Kameras zu...
Ja, und dann so das Maul aufreißen.
Dieser Schnabel, ja. Der dann so... Das stelle ich mir, ich schwimme so, kraul, 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 und sehe einfach diese riesige Fangarme hoch und dann einfach diesen Schnabel und ich bin weg.
Es gibt so ein, vielleicht kannst du mir das beantworten, du bist ja auch so ein wie soll ich sagen, habe ich komisch angefangen, Internet-Experte? Ja, du kennst dich mit vielen komischen, nischigen Dingen aus.
Okay, das ist offensichtlich in deiner Welt ein sogenannter Internet-Experte.
Es gibt so ein Video, das ist relativ viral gegangen, wo so eine Tiefseeaufnahme, wo so ein Kraken aufgenommen wurde, der aussieht wie diese Monster aus Krieg der Welten.
Ja, das ist der heißt Teufelskraken. Das ist
ja so gruselig.
Warte, ich zeig's.
Das ist ja so gruselig. Kennst du das?
Nee.
Devil Squid, glaube ich.
Das ist wirklich, das ist so ein Kopf. Und dann hat der aber so
ganz lange Arme.
Ganz lange Arme, wirklich so. Das sieht schon, du siehst ja in dem Video, hast du ja keine Maßstäbe. Du hast ja drumherum nur Dunkelheit. Aber trotzdem sieht es einfach riesig aus. Also du hast wirklich so, das sieht so aus, als wären es so 150 Meter lange Arme. Wahrscheinlich sind es so 20
Meter lang
oder so.
Ach krass.
Es ist so schlimm.
Rankommen. Big Fin Squid heißt der.
Und im Wasser sieht es halt so aus, als würde der stehen. Ne? So, ja. Als würde der nicht schwimmen.
Hier. Hier ist das Bild, was. Das ist das.
Oh, krass, ja. Das sieht scary aus. Uah.
Und dann bewegt er auch so seine Arme so auf die Kamera zu. So, das ist so. Oh. Und da habe ich mich halt gefragt, ob das echt ist.
Ja,
das,
also ist diese, also ich bin ja, ich habe vor kurzem mit MuslimInnen, sehr witzig, mit Muslimen in Afghanistan über das Gott, also sozusagen der Koran sagt, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Und dann meinte ich so, ich glaube nicht. Und die dann so, ja, was ist geiler als der Mensch? Und ich meinte so, jeder Squid. Jeder Tintenfisch ist krasser als der Mensch. So, und dann, warum? Und dann habe ich so erklärt, okay, die haben irgendwie, wie viele Arme? 8, 9 Arme? In jedem Arm ist ein eigenes Gehirn. Die können kommunizieren. Die sind wahrscheinlich, also dann haben sie mich gefragt, warum wandeln sie nicht so wie wir auf der Erde? Warum haben sie keine Wissenschaft? Und ich so, vielleicht brauchen sie es einfach nicht. So, es ist so, es gibt auch so in der Evolutionsbiologie, es könnten entweder Squids oder wir sein. Das gibt es mit Delfinen, glaube ich, auch. Es könnten entweder Delfine oder wir sein, die irgendwie die Macht, dieses Bewusstsein entwickelt haben, um eben aktiv zu handeln. Und ich finde Tintenfische so unfassbar faszinierend, was die können.
Das ist krass.
Einfach so,
hast du diesen Film gesehen?
Ich wollte mir den immer aufheben und dadurch, den hebe ich mir für einen besonderen Moment auf, der ist noch nicht gekommen.
Diesen, mein Lehrer.
Mein Kragen. Ja.
Der ist toll. Echt? Der ist toll.
Ja. Ah, okay.
Fandest du den nicht gut?
Ich fand ihn nicht so cool.
Erzähl mal warum. Weil ich kenne einige Leute, die gesagt haben, der wurde so overhyped.
Ich fand den toll. Er wurde mir auch als 10 von 10 angepriesen. Ich fand, das war so eine 8,5 von 10, aber okay. Immer noch sehr strong.
Was ist der Unterschied zwischen 10 von 10 und 8,5 von 10? Was ist dann eine 9, möchte ich dich fragen?
Ein Dokumentarfilm oder?
Nee, also was unterscheidet einen Film, der eine 10 von 10 hat, zu einer 8, nee, warte, das ist langweilig. Wir bleiben bei Tintenfischen und dem Film. Also, Leo, was
mir nicht so an dem Film gefallen hat. Ich fand, ja, das war irgendwie so eine kleine, nette Geschichte irgendwie. Aber es war jetzt nicht, ich muss eigentlich ein bisschen nachdenken.
Ist schön, wie du dieses Autopiepen im Hintergrund gehört hast. Ja,
okay, also ihr habt jetzt gerade den, achso, ich kann dir auch sagen, wie groß der Big Fin Squid ist. Du meinst ja, dass du kein Verhältnis hast, wie groß das Ding ist,
ja,
ne?
Ja.
6,4 Meter.
Das geht noch.
6,4 Meter?
Ja, aber der, also ich hätte mir jetzt vorgestellt, so 20 Meter. Der sah aus wie ein Hochhaus auf diesem Video.
Und es gibt noch einen anderen schönen,
trotzdem krass.
Der Vampire Squid, den zeige ich dir auch nochmal. Der sieht auch ganz toll aus. Das ist der sogenannte Squid from Hell. Der hat auch noch unten an seinen Füßchen hat er so Stacheln dran und so. Das ist so.
Was umarmt er da irgendwas?
Nee, das ist sein Kleid, was der hat. Der umarmt nichts. Der hat sozusagen anstelle von Tentakeln hat er so Haut zwischen den Tentakeln.
Wie so Riesenschwimmen heute.
Ja.
Das ist ja krass.
Und der ist aber, glaube ich, nicht so groß.
Aber ist der so purpurrot, wie er da?
Ja. Und der ist, warte, wir haben ihn hier. Der heißt sogar wirklich 8-armiger Tintenfisch, Vampyropoda. Anatomie, 30 cm. Der ist aushaltbar.
Süß.
Aber auch diese Riesentintenfische, die so irgendwie, wo sie dann irgendwie an irgendwelchen Pottwalen so Saugnapfspuren finden, die irgendwie so tellergroß sind und die dann ausrechnen, ja, der muss 28 Meter groß sein.
Ja.
Das ist das
nicht
so?
Ja. Ich meine nicht,
es gibt Tintenfische, die sind, ich kann mal, wie heißen die Riesen? Die Riesentintenfische heißen die, glaube ich, sogar.
Riesenkalmar?
Genau.
Ich 28 nicht,
Meter.
Nicht geschafft hat, einem Pottwal einfach irgendeine Form von Echolot auf die Nase zu setzen,
dass und den da runterzuschicken.
Wenn die da unten, also irgendeine Form von,
ja,
Messsignal, dass man da irgendwas sieht, so dass man den irgendwie so eine
irgendwas, womit du es halt nachweisen kannst,
ja, irgendwie umschnallt.
18 Meter. Also 18 Meter wird da geschätzt, weil die so selten zu sehen sind, dass man dann so. Aber selbst 18 Meter. Ist halt einfach krass. Ein 18 Meter langes Tier.
In Berlin, die Häuser sind 22 Meter hoch.
So krank.
Und das sind halt einfach.
Verrückt ist das immer noch, dass wir jetzt eine Fotografie von einem schwarzen Loch haben in der Milchstraße, das so 8000 Lichtgalaxien entfernt ist, aber wir unseren fucking Ozean nicht kennen.
Und die sind auch so.
Aber also diese Technik, wie sie dieses Foto aufgenommen haben, ist super faszinierend.
Ja, hat es ja irgendwie so. Das ist ja auch kein richtiges Foto. Es ist ja, glaube ich, so eine Zusammenrechnung, Morphung aus verschiedenen Aufnahmen von verschiedenen Teleskopen auf der ganzen Welt, ne?
Genau.
Ja. Ja. Das ist schon krass. So, als
ob die ganze Welt. Oh, aber nee, ich fange damit, glaube ich, gar nicht an, weil.
Tilo ist jetzt auch.
Ich bin noch bei den Riesenkalmaren.
Podcast ist ja jetzt schon in sein Handy vertieft.
Ich bin noch bei den Riesenkalmaren, weil ich das einfach so krass finde, weil das einfach jahrelang wurden Riesenkalmare als Kryptozoologie, also als gibt's nicht. Das ist so wie Loch Ness.
Ja.
Das wäre eigentlich auch mal die Geschichte der Kalmare. Also, falls Geschichten aus der Geschichte.
Diesen Podcast hören.
Jemand irgendwie das hört, der regelmäßig Vorschläge da einsetzt. Ich finde irgendwie so die Geschichte der Kalmare, eigentlich würde ich mir gerne mal anhören.
Krass, das ist ganz spannend. Ich muss mal hier was draus vorlesen. Im Januar 2013 gelang es dem Discovery Channel und NHK, das ist ein japanischer Fernsehsender, mithilfe eines Teams in einem U-Boot nahe der Chichi-Inseln einen Riesenkalmar zu filmen. Auf dem Video ist klar zu erkennen, dass diese etwas größer als das U-Boot mit einer ungefähren Länge von 3,5 Metern waren. Ihm fehlten die langen Tentakel, die vermutlich von einem Pottwal gefressen worden waren. Mit ihnen wäre er ungefähr 9 Meter lang gewesen. Das Team benötigte mehrere Versuche, bis die Aufnahmen schließlich gelangen. Jetzt kommt's. In Interviews verrieten die Forscher, dass ihre Angst vor diesem Tier sehr groß war, obwohl sie darauf vorbereitet waren.
Vollkommen verständlich.
Also selbst wenn der Forscher einfach...
Vollkommen verständlich.
So, du stellst dir halt vor, dass der sich da an dir festsaugt, an deinem U-Boot wahrscheinlich dich runterzieht.
Tschüss. Ja, Ding ist halt ja, so,
klar.
Also 9 Meter, okay, aber angenommen, du würdest so ein 18 Meter Ding sehen. Das ist ja, das ist so hoch wie ein Hochhaus.
Ja.
Und selbst 9 Meter. Das ist so hoch wie ein normales Haus.
Vor allem Vorbereitung hilft ja nichts gegen Angst.
Ja. So wie meine Angst, mit der afghanischen Fluggesellschaft zu fliegen. Wo ich den Kollegen vom Stern geschrieben habe, der ein Flugzeugexperte ist, und gefragt habe, was kannst du mir über Cam Air erzählen? Und er so, ja, also du bist schon mit gefährlicheren Fluggesellschaften geflogen, aber naja, es ist halt ein 23 Jahre altes Flugzeug, mit dem du fliegst. Und es steht auf der schwarzen Liste.
Was ist die schwarze Liste?
Es gibt so eine Liste von Fluggesellschaften, die nicht in Europa landen dürfen. Und die sind dann halt so. Also dazu zählen auch so kongolesische Fluggesellschaften und so. Das ist halt alles so. Naja.
Wie viele Fluggesellschaften stehen da so drauf?
Ich habe das richtig. Wir benutzen Wikipedia.
Mehr als nicht draufstehen.
Mehr als nicht draufstehen? Kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? So viele Fluggesellschaften?
Ich glaube, es gibt außerhalb von Europa, also Fluggesellschaften, die nicht in Europa landen dürfen. Ich glaube, da gibt es schon viele. Viele, viele.
100. Nach dieser Liste dürfen etwa 100 Fluggesellschaften in der Mehrheit aus Afrika und Asien nicht mehr im Luftraum über der EU fliegen.
100 Fluggesellschaften? Schon eine Menge. Das dürfen ja auch nicht mehr als 100 in Europa landen.
Ich bin tatsächlich mit einigen von denen schon geflogen.
Mit irgendeiner oft.
Okay, hier ist. Okay, das ist irre. Alle, also es gibt so verschiedene Abstufungen der Gefährlichkeit, ja.
Wir machen so eine richtige Wikipedia-Folge.
Okay. Alle von den Behörden in Afghanistan zertifizierten Fluglinien, einschließlich Ariana und Afghan Airlines und Cam Air, stehen auf dieser Liste. Also es gibt einfach auch gar keine Fluggesellschaften aus Afghanistan, die in Europa fliegen dürfen. Ja, ich bin mit einigen von denen schon geflogen. Irak Airways. Ich bin ja mal von Bagdad nach Erbil im Irak geflogen. Das ist eine relativ kurze Flugstrecke, so eine Stunde. Und so Bagdad, also geht schnell. Und ich bin dann so, okay, naja, ich hoffe, dass es so eine Embraer, so ein kleines Flugzeug ist. So, da habe ich immer das Gefühl, die können im Notfall nochmal schnell irgendwo landen. Ich komme aus dem Flughafen in Bagdad, laufe aufs Flugfeld und da steht halt eine 747. irgendwie aus dem Jahr 1900, ich glaube, die war von 1972 oder sowas, also eine uralte 747. Oh, und diese Vorstellung, dass dieses riesige Flugzeug für eine Stunde in die Luft muss und dann wieder runter.
Und das wahrscheinlich mehrmals am Tag.
Und es war so, es hat
ächzend.
Es hat wirklich auch geknarrt. Das war so, ich saß da, wir waren, das waren irgendwie so in diesem Flugzeug, in dieses Flugzeug passen, glaube ich, so 400 Passagiere. Und wir saßen halt so 8. Mit 20 Stewards und Stewardessen. Das war so, und das war so, so unangenehm, irgendwie in diesem Flugzeug zu sitzen. Mit Menzel damals noch. Und das war dann so, wirklich, das Ding startet. Das war so. Es kommt so ganz, also meine Flugangst ging irgendwann weg, weil ich dachte, ich kenne jedes Geräusch im Flugzeug. Da war wirklich eine ganz, also wirklich, das war eine Komposition an völlig neuen Geräuschen. Sowas wie Schrauben drehen sich irgendwo raus. Plasteverschalung wackelt und fällt runter.
Fast wie unser Auto hier.
Stimmt, das Problem haben wir noch gar nicht angesprochen.
Doch, ich habe es Boris wohl erzählt.
Was ist euer Problem?
Wir haben ein sehr starkes Störgeräusch im Auto.
Also wenn die Tram in Berlin, wenn die so eine Notbremsung hinlegt,
ja.
Das
ja.
Geräusch.
Das haben wir die ganze Zeit.
Haben wir permanent.
So ein Fieh.
Also am Anfang nur beim Bremsen, jetzt dauerhaft.
Ja, ich glaube, es hat irgendwas mit der, ja, nee, ich bin auch kein Autoexperte.
Mir fällt im Übrigen gerade auf, dass wir, ich dachte, wir schaffen heute eine halbe Stunde, weil wir eigentlich auch alle fertig sind, weil wir auch den ganzen Tag hier gearbeitet haben.
Wie viel sind wir?
Wir sind über eine Stunde, sind wir jetzt schon. Ich würde einfach dann sagen, dass dieses Gespräch über die Tramgeräusche und wie euer Störgeräusch im Auto ist, das Abschlussgespräch ist. Mhm. Vielen Dank, lieber Leo. Vielen Dank, lieber Kaspar.
Gerne. Lieber Thibaut.
Thibaut?
Thibaut.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, dass wir heute mal. Ich fand es eigentlich gar nicht so uninteressant. Es war ja eigentlich abwechslungsreich.
War eine Wikipedia-Folge. Wikipedia auf Glück.
Ja. Ich glaube, ich lese dann auch gleich schnell die aktuelle Folge von der Kolumne nochmal vor. Dann habe ich das auch gleich erledigt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt jetzt wieder eine Kolumne aus der. Nee, jetzt hier nicht Klappergeräusche machen. Ich regle euch nicht runter. Ihr müsst jetzt.
Ich mach doch nur meine Funke aus, damit du.
Du weißt doch ganz genau, es kommt gleich nochmal das Spiel, dass wir so tun, als würden wir auflegen. Und
das passiert ja nicht, weil ich jetzt die Funke ausmache.
Okay, dann bist du raus.
Tschüss.
Leo, machst du auch das Mikro aus? So, ich lese mal die aktuelle Kolumne vor aus der Berliner Zeitung. Ist letzten Sonnabend erschienen oder wie im Rest Deutschlands gesagt wird, Samstag. Noch nie fiel es mir so schwer, wieder anzukommen. Vor 3 Tagen war ich noch in Kabul, vor 5 in Kunduz. Habe die Tage rückwärts gezählt, bis ich wieder in Berlin sein kann. Habe sogar die Stunden gezählt. Inmitten dieser trockenen Hitze, die sich rücksichtslos auf die Straßen, die Felder legt, die Menschen mittags träge macht und einem den Hunger nimmt. Eine Hitze, die mich dazu verleitet, Cola in hastigen Zügen zu trinken. Dort, auf einer Brücke, wurde auf uns geschossen, ein Schuss an uns vorbei, zur Warnung abgegeben, aus einer AK-47. Ich erkenne das Geräusch, weil in den letzten 3 Wochen viel um uns herum geschossen wurde. Die Taliban haben zwar Amnestie für alle, die gegen sie sind, versprochen, aber wir wissen nicht, ob sie sich daran halten. Wir sind uns unsicher. Abends, bei Kebab und Reis, bei salzigem Joghurt mit Gurke, entscheiden wir, früher abzureisen. Nach Hause. Ich atme auf. In den 14 Stunden, die wir mit dem Auto für die knapp 300 Kilometer bis nach Kabul brauchen, mitten durch den Hindukusch, vorbei an dürren Männern in Sandalen und mit Bärten, die auf ihren Rücken schwere Waffen tragen, bereite ich mich gedanklich wieder darauf vor, in meiner Heimat zu sein. Ich freue mich auf die Sicherheit meiner Allee, die Ruhe eines organisierten Verkehrs, das Wissen, immer und alles zu bekommen, wann ich es möchte. Zu wissen, dass ich nicht alle 300 Meter meinen Ausweis zeigen muss, meine Bücher verstecken, die Kopfhörer in meinem Rucksack verschwinden lassen muss. Ich freue mich darauf, dass Sylt sich vor 9-Euro-Reisenden fürchtet und eine Ministerin mit ihr mit dem Hubschrauber fliegt. Ich freue mich darauf, dass es nichts zu befürchten gibt. Ich habe 3 Wochen lang aus dem Fenster gesehen, habe niemals die sichere Kapsel meiner Privilegien verlassen, sondern habe einfach nur berichtet. Aus diesem Land, ohne zu werten, aber trotzdem dabei fühlend. Es ist ein Privileg zu wissen, nach Hause zu können. Nun bin ich zu Hause und obwohl der Berliner Frühling, der alle umgarnt und dafür entschädigen möchte, dass der Winter lang und ausdauernd ist, will sich keine Ruhe einstellen. Der Kopf lärmt, ich mache die Augen schmal, nicht mal die Schwimmhalle oder der Besuch an Omas Grab hilft. Unruhig spaziere ich neben meiner Mutter, die mich fragt, was nun ist ob es mir gut ginge. Ja, sage ich, und erzähle von der Sorge, dass dieser Krieg immer weiter eskalieren könnte. Die Sorge, dass Geld nichts mehr wert ist und damit ja auch eigentlich Arbeit. Dass wir uns hangeln werden, vielleicht irgendwann, von einem Zustand in den nächsten. Mutter und ich reden über Inflation und gesparte Summen, was man machen könnte, und Mutter hat gehofft, dass ich als altkluger Sohn irgendetwas Freundliches sage. Geht aber nicht. Liegt es an Kabul, an Afghanistan und die unangenehme Fähigkeit der Menschen, sich an den größten Mist zu gewöhnen, nämlich daran, jederzeit von dieser Welt verschwinden zu können? Wenn du schon nicht mehr optimistisch bist, was soll dann nur werden, sagt meine Mutter und gibt mir einen schlecht schmeckenden Cappuccino vom kurdischen Bäcker. Ich freue mich, dass dieser bittere, zu heiße Kaffee die einzige Sorge des Tages sein wird. Moment. Ich freue mich, dass dieser bittere, zu heiße Kaffee die einzige Sorge des Tages sein wird. Früher, als ich aus diesen seltsamen Ländern wiedergekommen bin, aus Ländern, in denen die Menschen funktionieren, aber die Gesellschaft nicht, konnte ich mich darauf verlassen, in Berlin schnell anzukommen, schnell wieder zu Hause zu sein. Aber diesmal will es nicht klappen. Freunde, die Sorgen teilen, ob der U-Bahnhof Weberwiese als Bunker geeignet sei. Anmerkungen, dass die russische Armee ja wohl nicht die Karl-Marx-Allee kaputt machen würde. Das ist doch wie in Moskau, die müssen sich ja auch irgendwo wohlfühlen. Im Scherz gesagt, aber als ernst verstanden. Ich finde nicht in mein Berlin hinein, weil über der Stadt nicht nur die Birkenpollen liegen, sondern auch die schimmernde Angst einer Zeitenwende. Sie ist, nicht wie noch auf dem dämlichen Querdenker-Demos vor einem Jahr, ein klebriger Traum orientierungsloser, sondern sie scheint da zu sein. Ich laufe neben meiner Mutter und denke, was, wenn es in Afghanistan sicherer ist als in Deutschland? Keine Freiheit, dafür aber Frieden. Die Menschen dort sind so müde vom Sterben, dass sie ihre Freiheit eingetauscht haben für Sicherheit. Die Sorgen sind jetzt andere, aber wenigstens sterben sie nicht mehr. Was machen wir zu Vaters 70. frage ich meine Mutter. Vielleicht in den Urlaub fahren, sagt sie. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Noch nie ist es mir so schwer gefallen, wieder zu Hause anzukommen, sage ich. Meine Mutter hat dann mich angerufen und meinte, die Kolumne sei zu traurig. Die nächste Kolumne soll wieder fröhlich sein, weil sie beschwerte sich im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass meine Kolumnen so traurig sind. Das werde ich tun. Die nächste Kolumne, die ich schreibe, wird eine fröhliche Kolumne sein. Jetzt die Credits. Vielen Dank, lieber Kaspar Dudek, der hier schräg gegenüber sitzt, der auch an diesem Podcast redaktionell sehr beteiligt war. Er ist Teil dieses Inhalts. Vielen Dank an auch Nische, Nils, Augustin, der diesen Podcast morgen früh schön macht, damit ihr morgen Mittag, bisschen zu spät, aber das ist okay, diesen Podcast hören könnt. Und natürlich danken wir an Katrin Wienbrügge, die wie immer auch für diesen Podcast keinen Werbepartner gefunden hat. Und ich hoffe, dass Happy Po endlich mein Werbepartner wird. Ich habe das ja schon mal erklärt. Und Marlon, der die spitzen Texte schreibt und redaktionell aufbereitet. Texte, die wenig Menschen lesen, aber mir persönlich sehr viel Freude bereiten. Dieser Podcast ist eine Produktion von PKPP2 Audio für Starwatch Entertainment, die Erfolgspodcasts wie Baywatch Berlin im Programm haben und uns. Doch, Baywatch ist Starwatch. Studio Bummens für Starwatch. Ja, gut, dass du dein Mikro ausmachst, aber ja trotzdem noch reinquatscht in meine Aufnahme. Ja, dann höre ich jetzt mal auf. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist erstaunlich, dass Leo und Kaspar nicht verstehen, dass sie noch ganz leise sein müssen, weil wir natürlich noch nicht aufhören. Ich lese gerade ein Buch, ich habe den Titel vergessen, es ist ein sehr schönes Buch, ich kann dazu sagen, es gefällt mir. Ich weiß aber, Papa, gerade gefällt es mir nicht ein, wie es mir gefällt. Ich mache immer am Ende noch so Kulturtipps, die ich gebe. Jetzt schleichst du aber gerade auf Toilette? Ja. Okay. Außerdem spiele ich gerade gar nichts. Ich habe gerade keinen Nerv zum Spielen, aber ich habe mir heute ein Spiel fürs iPad heruntergeladen und habe vergessen, wie es heißt. Ach nee, ich will, glaube ich, auf der PlayStation Sniper Elite 5 spielen. Dazu wurde mir ein Key zur Verfügung gestellt, damit ich darüber hier sprechen kann. Ich werde das Spiel spielen, wenn ich wieder in Berlin bin, und ich habe jetzt auch danach eine Woche Ruhe, und dann werde ich Sniper Elite 5 spielen, was ein extrem perverses Spiel ist. Ich habe auch 3 und 2 und 4 gespielt, und zwar immer nur so, Kaspar nickt gerade anerkennt, immer, das Spiel spielt man so 2 Stunden. Und dann hat sie es komplett erschöpft. weil du eigentlich es nur spielst, um die Zeitlupenaufnahmen von den Kugeln, die in deinen Gegner eindringen, als Scharfschütze beobachten will. Und dann hat man dieses gleiche Ekelgefühl, was ich so ein bisschen da, Ekelerregung, die ich damals auch schon bei Mortal Kombat hatte. Und dann schämt man sich und dann hört man es auf zu spielen. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist der fünfte Teil ja nicht so eklig doof, sondern unterhaltsam und eklig doof. Werde ich herausbekommen. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche. Ein vorwurfsvoller Blick von Kaspar. Hört er jetzt endlich auf? Hört er auf zu quatschen? Ja, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich freue mich darauf, dass ihr das. Oh, ich bin so müde. Ich freue mich darauf. Ich habe im Übrigen, Kaspar, das habe ich gar nicht erzählt, ich habe während des gesamten Podcasts, habe ich mit. Guck mal, was ich hier mache. Mit meiner linken Hand meine linken Achselhaare gefilzt.
Du hast doch immer Bauch freigelegen den ganzen Podcast über, was sehr schön
war. Ja. Es zeigt einfach eine Form von Gemütlichkeit. Bauchfrei, Achselhaar filzend. Brause trinkend. Ich habe meine leise nachdem diese große Beschwerde kam, über man hört dich E-Zigarette rauchen, habe ich ja diese ganz leisen E-Zigaretten, die man nicht mehr hört. Und man hört sie nicht. Ich habe damit aufgehört. Die Beschwerde kam nicht mehr. Auch Hörerinnen und Hörer haben sich nicht mehr beschwert. Auch von Nils Nische Augustin nicht mehr. So, jetzt reicht's. Tschüss!